Ich bin in Riga zur Schule gegangen, an der ganz interessanten Schule. Mit einem sehr rührigen Direktor, der so eine Art Selbstverwaltung da einrichtete, die aber nicht viel zu sagen hatte, aber die allerhand Sachen arrangierte, zum Beispiel ein Vortrag von Spranger, Eduard Spranger, der auf der Reise nach Reval war zu einer Lehrerversammlung, der wurde einfach auf dem Bahnhof in Riga abgeholt und zu einer Freizeit dieser unserer Schüler-Selbstverwaltung aufs Land gebracht und durfte uns da einen Vortrag halten. Und solche Sachen. Und an dieser Schule habe ich dann auch später unterrichtet. Und im Herbst 25, also 25 früh, im Frühjahr machten wir Abitur. Und im Herbst 25 wurde ich also erstens mal zu meiner Mutter geschickt, die ich 10 oder 12 Jahre nicht gesehen hatte. Und von der wir also überhaupt auch lange Zeit nichts gewusst haben. Das ist wieder eine Geschichte für sich. Und die kam nur auf den Gedanken, diese Verwandten von mir, eine Schwester meines Vaters, deren Mann in Jena Professor war, zu animieren, mich aufzunehmen und mich da studieren zu lassen. Und die Leute, bei denen sie da aufgenommen war, das war also in der Slowakei, über solchen Grafen Palfis. Das ist in der Slowakei, die also früher, einem Teil, der früher zu Ungarn gehört hat. Und die gaben ein bisschen Geld und ich durfte also bei diesen Verwandten leben und durfte studieren. Und es ist mir dann auch gelungen, in Berlin und in Bonn und in Heidelberg noch zu studieren.
Das waren also Ihre Studienorte?
Ja.
Wann und wie haben Sie sich für Ihre Studienfächer entschieden? Ist die Entscheidung schon zu Hause gefallen?
Nein, hauptsächlich eigentlich da in Jena und dank einem Vetter, der hatte vergleichende Sprachwissenschaft studiert und war auch schon dabei, sich zu habilitieren. Und der sagte, also nimm Germanistik, das kannst du am besten. Auch als Lehrfach. Also, dass ich Lehrerin würde, das war mir klar. Das kannst du am besten unterbringen. Und das habe ich dann gemacht. Und so besonders irgendwelche besonderen Einflüsse oder irgendwelche besonderen Persönlichkeiten habe ich da eigentlich nicht so sehr erlebt. Sehr wichtig war für mich also einfach so als für die Entwicklung war der Pädagoge Peter Petersen in Jena. Und auch nicht so sehr als Pädagoge, als dass er sein Seminar und seine Leute herumfahren ließ und furchtbar viel zu sehen, ihn zu sehen brachte. Also wir haben zum Beispiel die Odenwaldschule von Geheb hier besucht. Wo war sie da? Und die erste Waldorfschule in Stuttgart. Und wir sind nach Magdeburg zu einer Theaterausstellung gefahren, wo man zum ersten Mal zum Beispiel Hindemith zu hören kriegte. Also für mich nie so etwas von moderner Musik und sowas gab es gar nichts. Um die Zeit war doch ein ziemliches Erlebnis und hat den Gesichtskreis und so erweitert. Und dann habe ich also in Jena auch promoviert über einen Vorfall von mir, der sich also um die Verbreitung und Begründung der Aufklärung in Kurland bemüht hatte im 18. Jahrhundert. Und es ist sehr anzuerkennen, dass der damalige Germanist Albert Leitzmann durch eine Arbeit nahm und sie sogar ganz gut bewertet hat. Und ja, und dann war ich fertig im Sommer 30 und da kriegte ich auch gleich eine Stelle in Riga in meiner alten Schule und habe da unterrichtet.
War das Ihr Wunsch, da wieder hinzukommen als Lehrerin?
Ach ja. Erstens gab es gar keine anderen Wünsche. Also nach Hause wollte ich schon. Und zu Hause arbeiten und so, das war absolut klar. Und dass es also die Schule war, das war eigentlich ein großes Glück. Denn die war wirklich was. Und ich bin da auch ganz, ganz glücklich gewesen. Und habe noch Verbindungen mit vielen Mädchen, die ich damals unterrichtet habe und die jetzt 70 werden. Und längst also Rentnerinnen sind und ihre Jubiläen feiern. Und Ja, und das ganze Leben da, man musste sich also doch sehr wehren. Wir hatten eine Schulautonomie, aber die wurde auch überall irgendwie beschnitten. Und dadurch, dass die große Agrarreform durchgeführt worden war und der Adel und überhaupt also der Großgrundbesitz enteignet war, hatte die Volksgruppe also furchtbar wenig Geld, um ihre kulturellen Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Und da musste man sich also sehr bemühen nach allen Seiten. Und man war also einerseits, war man doch jetzt bedrückt, andererseits, so sehe ich jetzt, war es doch ganz lustig, dass man irgendwie zu kämpfen hatte. Ich lese jetzt, eine Freundin hat mir meine Briefe von 36 bis 41 geschickt, die sie aufgehoben hat. Und da sage ich an einer Stelle, dass es wird uns der Atem benommen, ich glaube, wir werden noch mal weg müssen von hier. Das habe ich jetzt nicht mehr gewusst, dass ich einmal in solch einer Stimmung gewesen bin. Und als es dann 39 hieß, also wir sollten weg, da war man doch ziemlich unglücklich und verzweifelt. Und, aber da war unterdessen eben der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen worden und die baltischen Staaten waren also in der Interessensphäre der Sowjets eingegliedert worden und es war also, ich meine, Tod vor Augen sozusagen, wenn man nicht wegging.
War den Deutschen dort, war Ihnen klar, was dieser Pakt für Probleme für Sie bringen würde? Haben Sie das klar gesehen
ja.
In dieser Zeit?
Es war also klar, dass wir sozusagen abgeschrieben sind und dass dort also die Sowjets zur Herrschaft kommen und dass da für uns also nicht mehr viel zu leben sein wird. Und das ist ja auch so gegangen, dass auch die da geblieben sind, von denen also sehr viele schon in den allerersten Verschleppungen geraten sind, die die Sowjets da vorgenommen haben. Denn sie haben also schon im Frühjahr und Frühsommer 41, also im 40 haben sie dann die Staaten, also sogenannte Freiwillige, die haben also bitten müssen um Aufnahme in den Sowjetverband.
40 wurde Lettland Sowjetrepublik.
Ja. Und 41 kamen schon diese Massendeportationen. Ganz kurz vor dem Ausbruch des Russlandfeldzugs von deutscher Seite. Und da sind schon sehr viele, Gott weiß wo, gelandet. Und also das war nicht sehr schön. Aber wir waren nun dann in diesem Wartegau, in der Provinz Posen. Ich nicht, denn ich geriet dann alsbald nach Potsdam an eine Schule. Und von dieser Schule aus, dank einem Vater, der dort sich wichtig machen wollte, nach der Eroberung Rigas 41, kam ich wieder dahin.
Wo und wie haben Sie denn den 22. Juni 41 erlebt, den Überfall Hitlers auf die Sowjetunion?
Juni,
habe ich gesagt.
Ja, abscheulich. Also mir war klar, dass das sozusagen das Ende des Deutschen Reichs schon auf jeden Fall ist und von uns allen sozusagen. Denn das kann nicht gut gehen. Ich meine, nachher ging es ja zunächst mal ungeheuer bravourös voran, aber eben doch auch nicht so, wie man sich das gedacht hatte. Und nachdem man also nichts dazu tat, die russische Bevölkerung für sich zu gewinnen, sondern eher das Gegenteil. Und diese Bevölkerung war durchaus bereit, denn gerade die letzten Jahre davor waren in Russland sehr schwer gewesen und es waren verschiedene Teile der Bevölkerung auch ganz besonders wieder betroffen worden. Also die Kollektivierung, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Alles war also ganz besonders schlimm wieder mal geworden. Und der Stalinismus, was man noch darunter verstehen mag, erst recht. Und demzufolge ist es, hätte man, wenn man diese Bevölkerung für sich gewonnen hätte, aber es ist natürlich unsinnig, sich darüber irgendwelche Gedanken zu machen. Jedenfalls so, wie man das anfing und diese unendlichen Räume und diese Vorstellung, dass man und solche eine Regierung wie die Stalinische, bloß dadurch, dass man ein Stück dieses Landes und ein großes Stück dieses Landes eroberte, dass man sie dazu zwingen könnte, nachzugeben und von selber abzutreten, das war nur eine völlige Illusion. Und sie haben auch ganz gut verstanden, ihre Industrien hinter dem Ural und so weiter, wo sie nur irgendwie konnten, aufzubauen. Sie sind nicht nur dank amerikanischer Hilfe durch den Krieg gekommen, sondern eben auch durchaus durch eigene Kraft.
Wie haben Sie denn das wieder von Deutschen besetzte Riga 41 und danach erlebt?
Ach, zunächst einmal ganz gut. Denn die Letten waren ja auch sehr begeistert, dass sie befreit waren. Und man konnte sich mit diesen Letten zum ersten Mal wieder wirklich freundschaftlich und so treffen. Und es wurde dann natürlich auf die Dauer auch nicht so gut, weil eben auch viel dummes Zeug gemacht wurde.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel also eine gewisse Einschränkung ihrer Kultur. Obgleich, also sie konnten Theater spielen und so weiter, so viel sie wollten. Sie konnten auch Bücher herausgeben. Aber natürlich, sie waren doch nicht mehr so ganz. Und wirtschaftlich, das kam natürlich auch so von der Sache, machte sich von selbst, dass das Land natürlich auch sehr viel hergeben musste. Sie haben nicht schlecht gelebt. Also gehungert haben sie nicht. Aber sie waren natürlich nicht so Herren ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und es kamen viele deutsche Firmen und Einrichtungen. Zum Beispiel wurde der Stadt Riga, wenn ich mich nicht täusche, ihre Elektrizitätswerke weggenommen. Nur alles sowas ärgerte sie. An sich hat man ihnen durchaus auch, ist man auch ganz freundlich gewesen. Und es gab viele deutsche Leute, die aus derselben entzückt waren. Zum Beispiel Walter Blöhm, so ein Dichter jener Zeit und so, schwärmte für die Letten, das lettische Theater und so weiter. Ja, und das Ganze war, man war nicht sehr anständig. Und das Schlimme war ja auch nicht so sehr die Grausamkeit, als eben doch die moralische Minderwertigkeit so vieler deutscher Funktionäre. Die ganz persönliche. Ich meine, solche deutsche Lanzer, die mir auch tatsächlich begegnet sind, die ganz stolz waren, dass sie Russen Bleistiftminen als Feuersteine verkauft haben, um Butter oder so etwas zu kriegen. Das hat, glaube ich, das ungeheure Kapital, was der Deutsche an sich im Osten überall hatte. Denn er war eigentlich das angesehenste Volk, das man sich nur denken konnte. Und das hat natürlich sehr geschadet.
Obwohl die osteuropäischen Völker eigentlich hätten wissen können, wie die Deutschen, insbesondere die Nationalsozialisten, sie gesehen haben, nämlich als Untermenschen.
Nun ja, das hat man ihnen, also den Letten und Esten hat man sowas nicht gesagt.
Ja.
Man hat sie herangezogen, man hat auch eine gewisse Art Selbstverwaltung da geschaffen. Und die waren keine Untermenschen. Die waren auch ganz schön, zum Teil jedenfalls, ganz schön nordisch und blond und alles, was man haben wollte. Und darunter haben die nicht gelitten. Und zum Beispiel schon die Litauer haben sie selbst etwas von oben her betrachtet. Für die Russen hatten sie gar nichts übrig, nachdem sie es erlebt hatten und nachdem sie jetzt also dieses eine Jahr Sowjetherrschaft erlebt hatten, da hatten sie also rechtlich davon genug. Aber es war eben dieses Kleinliche, auch diese furchtbar kleinliche Verwaltung auch, also witzlos. Andererseits sind sie ohne viel Widerstand zum Beispiel in die Armee gegangen. Also es ist ja auch richtig eingezogen worden, mobilisiert worden, junge Leute. Und da hat es eigentlich kaum Widerstand gegeben. Und diese lettischen Bataillone und lettischen Divisionen, die es gab, und auch die Esten, haben sehr brav und und tüchtig auf deutscher Seite gekämpft. Bis zum Schluss. Und die nach Schweden geflohen sind, die sind von den Schweden also sehr hässlich ausgeliefert worden. Wie eben 45 überhaupt ausgeliefert wurde, nach allen Seiten. Und viel Unglück geschah. Ja.